Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
16 Uhr auf der 102,6 Radio Free FM mit der Plattform. Wir bewegen uns heute draußen in der Natur, gehen rauf auf einer der, ja, mit den höchsten Punkten, die ein Mensch erreichen kann, und das aus eigener Kraft. Heute in der Plattform, ja, einer der größten Wandervereine Europas mit über 70.000 Mitgliedern, und da spreche ich natürlich vom Schwäbischen Albverein. Der ist heute bei mir zu Gast. Nicht alle 70.000 Mitglieder, die würden wir hier ins Studio nicht reinbekommen, aber zumindest zwei, die, ja, ihr Leben lang mit Passion gewandert sind und diese Faszination natürlich auch mit den anderen Mitgliedern, eigentlich ja mit jedem, der gerne wandern geht, teilen möchten und natürlich auch teilen. Und ich bin froh, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, mit mir gemeinsam drüber zu sprechen, was den Schwäbischen Albverein so besonders macht, was Sie alles an Engagement, an Programm auf die Beine stellen und ja, was Sie sonst noch so alles in petto haben, was man so auf den ersten Blick gar nicht vermuten würde. Mein Name ist Maximilian Strauß. Ich begleite die zwei Herrschaften heute durch die Sendung in den kommenden 60 Minuten. Bei mir Jürgen Hess und Klaus Junken. Ihr zwei, schön, dass ihr heute da seid.
Schön, bei dir zu sein heute.
Freuen uns, dass wir die Gelegenheit haben, heute über unseren großen Verein und unsere Aktivitäten zu sprechen und zu informieren.
Das dürft ihr natürlich gerne tun, beziehungsweise das wollen wir natürlich heute auch machen. Jürgen, du warst selbst schon mal vor einem Jahr mit deinem, ich sag mal, Kollegen Volker hier bei uns. Nicht bei mir persönlich, aber beim Kollegen auch in der Plattform. Dort habt ihr bereits den Schwäbischen Albverein einmal ausführlichst vorgestellt. Deswegen, heute wollen wir das nicht ganz wiederholen. Ansonsten füllen wir damit die 60 Minuten schon. Aber vielleicht kannst du noch mal so in wenigen Sätzen ein paar Eckpunkte zusammenfassen, falls jetzt jemand die letzte Sendung nicht mehr im Kopf hat und sagt, Mensch, gib mir mal so ein paar Punkte, was den Schwäbischen Albverein ausmacht.
Ja, das, was wir vor einem Jahr hier besprochen haben, ist natürlich, dass wir beide, sowohl der Klaus als auch ich, nicht den ganzen Schwäbischen Albverein repräsentieren, sondern wir repräsentieren die Ortsgruppe Ulm-Neu-Ulm mit Herrlingen. Wir sind also eine Gruppe, die hier sich im Raum Ulm gefunden hat. Wir haben ungefähr 600 Mitglieder, wovon wir einen sehr breiten Mitgliederbereich haben, von jungen Familien bis hinauf zu unseren Senioren. Das heißt also, wir sind sehr breit aufgestellt. Aber wie du natürlich gesagt hast, Maximilian, wir gehen auf die Höhen der Alp. Und ganz selten auch mal ins Allgäu. Aber die Höhen der Alp sind immerhin doch noch deutlich über 1000 Meter hoch. Und diesen Bereich, den decken wir ab. Der geht also hier beginnend mit der Ostalb bis hoch in den Bereich Hohenzollern oder auch in den Bereich Oberschwaben und dann in den Bereich Heilbronn hinaus. Das heißt, selbst wir bieten Wanderungen dort an, aber nicht nur Wanderungen, sondern wir haben auch Fahrten, wir fahren einmal sehr viel mit der Bundesbahn und für unsere Senioren auch dann zu großen Zielen mit dem Bus entsprechend. Ja, und unser Verein, wie du richtig gesagt hast, besteht nicht nur aus Wandern, sondern mit dem Thema Wandern verbinden wir auch das Thema Umweltschutz und auch das Thema Heimatpflege. Und in einem ganz bestimmten Bereich sind wir hier auch tätig in dieser Pflege von unserer Umwelt. Und in dem Bereich wäre es natürlich, den haben wir in dem ersten Interview vor einem Jahr nur mal angerissen. Genauso wie auch den Bereich Kultur, bei Kultur, da kommt ein Teil und später, da hatten wir uns vorgestellt, dass wir auch nochmal über unsere Tanzgruppe reden, auch da in ein bisschen tieferen Bereich und wie gesagt, heute mal das, der Schwerpunkt mehr oder minder Natur und Umwelt, den auch in unserem Vorstand, der Klaus ist ein Vorstandsmitglied, der Volker und es gibt noch einen dritten, den Werner Reinisch und ich bin eigentlich in dem ganzen, in der ganzen Ortsgruppe zuständig für die Pressearbeit. Und deswegen war ich auch immer der Ansprechpunkt von Radio FM, aber auch zum Beispiel vom Spatz. Da werden wir auch nachher noch drüber sprechen.
Genau. An sich, du warst ja schon mal da. Ich weiß nicht, ob du noch mal trotzdem ein paar Worte zu dir persönlich sagen möchtest. Du hast ja schon gesagt, du kümmerst dich um die Pressearbeit.
Gut, wie ich Ihnen gesagt habe, mein Name ist Jürgen Hess. Wie man sicherlich am Dialekt hört, bin ich kein gebürtiger Ulmer, sondern komme ursprünglich aus Frankfurt, habe dann sehr lange bei München gelebt und bin jetzt seit über 20 Jahren Neu-Ulmer geworden, habe das Ganze natürlich, diese Veränderungen beruflicher Hinsicht machen müssen, bin seit Anfang 2022 im Ruhestand. Hab dann auch, und das muss man auch ganz offen sagen, gesagt, mit meiner Frau zusammen, früher sind wir mit unseren Kindern wandern gegangen, die sind groß, inzwischen haben wir Enkel. Und was machen wir? Allein wollen wir nicht immer mehr wandern und wir wollen das Wandern in der Gruppe haben und da sind wir dann zum Schwäbischen Albverein gekommen.
Da bietet sich das natürlich hervorragend an, dass man gemeinsam mit, ja, Leuten in derselben Altersgruppe, die dann vielleicht auch ähnlich viel Kondition noch mit sich bringen, ja, entsprechend dann auch unterwegs sein kann. Wunderbar. Klaus, ein Neuling zumindest in der Plattform, aber kein Neuling beim Schwäbischen Albverein.
Ist es keineswegs. Ich bin seit 10 Jahren Mitglied beim Schwäbischen Albverein, bin 72 Jahre inzwischen und habe 2014 mein Arbeitsleben beendet und war dann eigentlich schon in den letzten Monaten meiner Tätigkeit entschieden, sofort mit Beginn des neuen Jahres mich beim Schwäbischen Albverein und der Ortsgruppe Ulm zu melden. Hintergrund war, dass ich als Kind, als Jugendlicher mit meinen Eltern schon sehr viel auf der Schwäbischen Alb gewandert bin, was ich dann während der Schulzeit mit Freunden, Freundinnen fortgesetzt habe, was mich auch während die weitere Ausbildung begleitet hat. Also immer gerne unterwegs in der Natur, teilweise auch mehrtägige Wanderungen. Ich kannte den Schwäbischen Albverein durch meinen Vater, der quasi sein ganzes Leben Mitglied war, allerdings passiv, aber er hatte immer im Rucksack seinen Mitgliedsausweis und wenn wir auf der Reutlinger Alb waren, es gibt da ja schöne Türme oder die Tübinger Alb mit dem Rußberg, war es immer möglich, kostenlos mit dem Ausweis auf die Türme hochzukommen und das war für uns Kinder und Jugendliche immer ein Erlebnis. Also ich wusste um den Schwäbischen Albverein, hat mir auch eine Betätigung, wo man sich auch körperlich fit hält, gesucht mit Beginn des Ruhestandes und bin so dann relativ schnell Mitglied der Ortsgruppe Ulm geworden.
Und der natürlich auch treu geblieben bis heute und immer noch stark engagiert natürlich als Vorstand in der.
So ist es. Ich hatte dann 2016 begonnen mit der Wanderführerausbildung mit einigen Kolleginnen und Kollegen unserer Ortsgruppe. Wir waren eine sehr, sehr schöne Truppe zusammen, auch mit jüngeren Mitgliedern. Und habe dann 2017 die Wanderführerprüfung gemacht zum zertifizierten Wanderführer. Hatte 2016 aber bereits im Ulmer Winkel meine erste Tour geführt, die gut ankam. Und ja, ich werde im Schwäbischen Albverein, solange ich fit bin und auch darüber hinaus, natürlich die Treue halten. 2022 wurde ich in der Nachfolge von Herrn Wähler, den wir leider viel zu früh verloren hatten als Vorstand Natur- und Umweltschutz, Nachfolge und von der Mitgliederversammlung gewählt, habe also da jetzt über meine Wanderführertätigkeit hinaus eben auch noch eine Verantwortung im Vorstand. Wir arbeiten zu dritt zusammen, haben die Ressource ein bisschen unterteilt, informieren uns aber kontinuierlich, arbeiten also Hand in Hand und wir haben keine innerhalb des dreiköpfigen engen Vorstandes, keine Rangordnung. Mhm.
Das ist natürlich auch mit Sicherheit ein ja durchaus anspruchsvolles, aber auch interessantes Ehrenamt, wenn man sich dann als Vorstand um den Bereich Natur- und Umweltschutz kümmern darf. Insgesamt, der Jürgen, der war ja schon mal da, zusammen mit dem Vorstandskollegen Volker, da ging es einmal um die ganze Themenbreite, was der Schwäbische Albverein so alles bewerkstelligt. Natur und Umwelt ist da natürlich ein Punkt, die Wegearbeit, Heimat und Kultur, viel Programm wird angeboten. Wir können das, glaube ich, gar nicht alles jetzt nochmal zusammenfassen, sonst ist die halbe Sendung vorbei. Vielleicht noch die ein oder andere Zahl, dass man den Albverein auch so ein bisschen noch zahlentechnisch auch greifen kann. Insgesamt, ich hatte ja schon gesagt, über 70.000 Mitglieder gibt es im Schwäbischen Albverein. Insgesamt Ortsgruppen um die 400 Stück, wenn ich das richtig weiß. Und in eurer charmanten Ortsgruppe Ulm-Neu-Ulm, wozu auch Herrlingen gehört, sind insgesamt circa 600 Mitglieder.
Ja, es gibt auch, aber das muss man dazu sagen, im Bereich Ulm noch mehrere kleine Ortsvereine. Das kommt halt daher, da der Schwäbische Albverein schon eine sehr, sehr lange Tradition hat. Und man muss natürlich ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Heute ist es für uns selbstverständlich, dass wir irgendwo hinfahren und dort wandern, dass wir über alle möglichen Apps wie Outdoor Active oder sonst etwas Vorschläge bekommen, wo wir wandern. Das war damals natürlich überhaupt nicht gegeben. Man hat sich dann orientiert, was man tun konnte, einmal in der näheren Umgebung und einmal in der etwas weiteren Umgebung. Heute steht uns in der Beziehung ja die ganze Welt offen. Aber das kann man dann sagen, deswegen diese 400 Ortsgruppen, die, das muss man natürlich auch sagen, das Problem haben, dass sie natürlich heute durch diese Globalisierung in Anführungszeichen auch des Wanderns nicht mehr so interessant sind wie wir. Aber wir haben mit unserem Angebot und mit dem, was wir hier tun, haben wir es immerhin noch geschafft, heute 600 Mitglieder zu haben und die auch zu aktivieren.
Also sozusagen der Ursprung des Wanderns. Irgendjemand muss ja sozusagen den Weg mal als allererstes gegangen sein, damit sie überhaupt weiterempfohlen und in anderen ja, Medien, das seien es Wanderkarten oder heutzutage gibt es das Ganze in digitaler Form, in zum Beispiel eben auch als App, dann überhaupt übernommen werden können, muss das Ganze ja irgendwo mal beginnen.
Ja, wir wurden ja bereits 1889 als Ortsgruppe gegründet, konnten dann 2019 das 330-jährige Jubiläum sehr groß feiern, also eine lange Tradition. Und ich denke, die Begeisterung für das Wandern geht im weitesten Sinne auch auf Turnvater Jahn zurück, auf die damalige Zeit, wo in der Bevölkerung bewusst wurde, dass auch sportliche Betätigung etwas sehr Positives ist für die Erhaltung der Gesundheit und für die Entspannung auch von der Arbeit.
Das ist es mit Sicherheit. Es ist ja auch ein tolles Erlebnis, durch die Natur zu wandern. Wenn man dann vielleicht auch oben auf den Anhöhen, auf den Bergen ist, dann die Aussicht, die viele natürlich auch genießen, gerne Fotos machen, sofern das Wetter natürlich auch entsprechend mitspielt. Wir möchten aber, Klaus, natürlich, ich sag mal, deine Aufgaben, die du als Vorstand auch wahrnimmst, heute ein bisschen näher beleuchten, ein bisschen näher in ja die Aufgaben des Schwäbischen Albverbands hineinblicken. Da gehört ja unter anderem eben ja Naturschutz, Umweltschutz mit dazu. Was steckt denn da dahinter? Weil mit Wandern verbindet man jetzt nicht direkt irgendeinen Umwelt- oder Naturschutz.
Also grundsätzlich ist zu sagen, dass der Schwäbische Albverein in seiner Gesamtorganisation Landesnaturschutzverband ist. Wir sind also ein Verband, genauso wie der NABU oder auch der BUND. Uns unterscheidet vielleicht von NABU und BUND die Tatsache, dass wir auf Ortsgruppenebene keine spezifisch ausgebildeten, auch akademisch ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, sondern dass wir diese Aufgaben zunächst einmal ehrenamtlich übernehmen. Wir sind aber als Landesnaturschutzverband auch immer wieder eingeladen zu den großen Treffen der gesamten Naturschutzverbände. Ich erinnere mich 2023 an einen Empfang der Landtagspräsidentin im Landtag in Stuttgart, wo alle Naturschutzverbände eingeladen waren, auch Statements abgeben konnten. Und wir versuchen eben auf Ortsgruppenebene uns dann kleinere Projekte, die wir auch managen können, zu suchen, um eben unseren Beitrag auch im Naturschutz, was für uns spezifisch heißt, Landschaftspflege, leisten zu können.
Was dürfen wir uns dann unter der Landschaftspflege bei euch vorstellen?
Also Landschaftspflege bedeutet beispielsweise in unserer Ortsgruppe eine Biotoppflege. Wir sind verantwortlich für das Biotop im Tosertal. Das Tosertal liegt auf der Gemarkung von Ermingen. Unser Biotop kann erreicht werden von dem kleineren Wanderparkplatz am Fernmeldeturm in Ermingen. Wenn man sich dann Richtung Klingensteiner Wald bewegt, ist, bevor man den Klingensteiner Wald erreicht, gibt es links eine kleine Talsohle, in die man dann links abbiegen kann. Und wenn man dann so knappe 10 Minuten noch geht, erreicht man das Biotop Tosertal. Das Biotop Tosertal gehört als Eigentümerin der Stadt Ulm, wurde uns aber zur Pflege überlassen. Wir haben die Pflege auch übernommen. Es wurde in den 60er Jahren errichtet, mit Hilfe auch von EG-Mitteln. Und wir haben relativ früh dann auch die Pflege des Biotops übernommen. Biotope spielen eine Rolle, auch unter dem Aspekt, dass man quasi aneinanderfolgende Biotope schaffen will. Und sie bedürfen auch, dass sie eben nicht verlanden und zuwachsen der Landschaftspflege. Das ist eine konkrete Aufgabe von uns.
Und die nehmt ihr natürlich gerne sicherlich wahr. Jetzt habe ich immer gedacht, so ein Biotop, ja, das heißt so, weil es ein Stück weit sich selber überlassen wird. Jetzt sagst du die Pflege, also werdet ihr ja doch irgendwo in die Natur hier und da mal ein bisschen korrektiv eingreifen.
Ja, man muss einfach korrektiv eingreifen, weil sonst ein solch überschaubares Biotop, wir haben 1000 Quadratmeter zu betreuen, teilweise mit Baumbestand, mit Wiesen, auch mit Heckenbestand. Das würde im Laufe der Jahre zuwuchern. Übrigens ganz ähnlich wie die Wacholderheiden auf der Schwäbischen Alb, die auch überwiegend vom Schwäbischen Albverein in Verbindung auch mit Schafsherden, mit den regionalen Schäfern gepflegt werden. Die würden völlig verlanden. Das heißt, sie müssen immer wieder freigemacht werden, dass die Wacholder auch als singuläre Heckenbäume existieren und dieser typische Landschaftscharakter dann auch erhalten bleibt. Ähnlich unser Biotop. Es würde im Grunde genommen durch die Hecken nach und nach zuwachsen. Die Wasserfläche, es ist eine Fläche, die mit einem Kunststoffboden, eine Kunststofffolie, die angelegt wurde, die würde im Grunde genommen auch verlanden, verdrecken und abtrocknen. Und die Hecken würden über kurz oder lang das Biotop so zuwachsen, dass man von ihm nichts mehr erkennt. Und letztendlich würden dann auch die Amphibien, die vielen Kleintiere, die in einem Biotop leben, hätten dann keinen Lebensraum mehr. Also von daher ist Landschaftspflege, bewahrende Landschaftspflege in der Tat eine ganz wesentliche Aufgabe.
Wie oft führte dann solche, ich sag mal, Pflegearbeiten durch?
Also da haben wir in gewisser Weise ein Problem im Zusammenhängen mit der Altersstruktur unserer Ortsgruppe. 65% unserer Mitglieder sind älter als 61 Jahre und von daher natürlich mit Landschaftsarbeiten zum einen nicht vertraut und zum anderen natürlich körperlich auch etwas überfordert. Wir hatten das große Glück, dass eine Familie unserer unserer Ortsgruppe, die in Oberdischingen lebt, über viele Jahre das Biotop sehr intensiv gepflegt hat. Ich denke immer wieder mit kleinen Einheiten das gesamte Jahr und dann einmal mit einer großen Pflegeaktion, auch mit Unterstützung aus unserer Mitgliedschaft, großen pflegenden Maßnahmen. Und die haben das über viele, viele Jahre gemacht. Die Kinder sind auch größer geworden, gehen jetzt ihre eigenen Wege. Und von daher wurde uns eben gesagt, wir können es nicht mehr machen und ihr müsst euch jetzt neu aufstellen. Und da haben wir natürlich ein Thema. Wir haben Mitglieder immer gewonnen, die zum einen die Verpflegung, dann des Landschaftspflegetrupps des Schwäbischen Albvereins, der uns bei diesen Arbeiten unterstützt, versorgt, Schnittgut dann auch zusammenträgt und verlädt Abtransport. Das hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert, wird aber auch immer schwieriger. Und ich hatte jetzt im Mai ein Treffen mit dem Verantwortlichen der Stadt Ulm, mit dem Chef des Landschaftspflegetrupps des Schwäbischen Albvereins, der die Ortsgruppen unterstützt, und dann mit einer Kollegin des Hauptverbandes, die für Natur- und Umweltschutz zuständig ist. Und wir haben uns darüber unterhalten und diskutiert, wie wir die Landschaftspflege unseres Biotops im Tosertal auch die nächsten Jahre sicherstellen können. Also wir sind zunehmend auf externe Hilfe angewiesen, aber können mit dieser Hilfe, vor allem auch durch die Unterstützung des Landschaftspflegetrupps, die Betreuung weiterhin übernehmen. Vielleicht also noch ein paar Einzelheiten. Wir haben eine relativ große Rasenfläche auch ansteigend vom Biotop nach oben, angrenzend an einen kleinen Wald. Und da kommen Sie mit einem normalen Motorrasenmäher nicht mehr durch, sondern da brauchen wir den Landschaftspflegetrupp, der dann mit den entsprechenden großen Geräten die Wiesen zurückmähen kann. Wir brauchen den Landschaftspflegetrupp, der uns die Hecken entsprechend zurückschneidet. Und wir haben natürlich auch das Thema der Bäume, die das Biotop umgeben. Da haben wir aber sehr große Unterstützung der Stadt Ulm, die mit ihren Pflegetrupps die Sicherheit, Stabilität der Bäume zum einen überprüft und zum anderen dann auch aus dem Geäscht Teile von Eschen rausnimmt oder auch einzelne Bäume fällt und die dann auch in eigener Regie abtransportiert.
Eine doch, klingt für mich zumindest, aufwendige Arbeit, dass so ein Biotop auch nachher in Schuss bleibt, dass die Natur da weiterhin ja gedeihen und sich entfalten kann. Gelernt haben wir auch, dass doch, auch wenn es Biotop heißt, hier und da ein paar Pflegearbeiten notwendig sind, damit die Natur nicht zu sehr überhand nimmt und womöglich sich selber noch verdrängt. Aber der Schwäbische Albverein pflegt natürlich nicht nur Biotope, sondern vielleicht der ein oder andere da draußen, der schon mal wandern war, hat sich vielleicht gefragt, auf einem Wanderweg, da sind ja hin und wieder immer mal wieder Markierungen oder andere Elemente, die einem zeigen, wo der Weg lang führt. Ja, aber wie kommen die eigentlich dahin und wer kümmert sich darum? Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und dem Schwäbischen Albverein der Ortsgruppe Ulm-Neu-Ulm. Jürgen Hess und Klaus Junken bei mir in der Sendung. Ja, der Jürgen, der war schon mal da, macht ja auch die Pressearbeit für den Ortsverband. Und der Klaus, heute das erste Mal bei uns in der Plattform. Er ist seit 2022 Vorstand für den Bereich Natur- und Umweltschutz beim Schwäbischen Albverein. Vielleicht nichts, was man jetzt so direkt dort vermuten würde, da es sich ja eigentlich hauptsächlich um das Thema Wandern dreht, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Sie pflegen beispielsweise ein Biotop in der Nähe von Ermingen, das Biotop im Tosertal, um genau zu sein. Da ist einiges an Arbeit erforderlich, damit das nicht zu sehr zuwuchert. Das machen sie zwar immer noch sehr stark, natürlich aus eigener Kraft, aber im Zuge der Mitgliederentwicklung kommt immer mal wieder auch der Pflegetrupp mit zum Einsatz und sie haben einen guten Draht zur Stadt Ulm. Natürlich werden aber nicht nur die Biotope und die Natur gepflegt, sondern auch die Wege. Denn Wege, ja, Wer schon mal wandern war, weiß, da sind hier und da mal so ein paar Schilder, in welche Richtung es geht, ein paar Zeichen, dass man sich auch orientieren kann, ob man noch auf dem richtigen Weg unterwegs ist. Und die müssen ja auch irgendwie dahin kommen, beziehungsweise, wenn sie verwittern, auch instand gehalten werden. Deswegen, Klaus, wir sprechen darüber, was so alles zur Wegepflege bei euch dazugehört.
Also die Wegepflege ist auch ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Landschaftspflege und der Schwäbische Albverein zeichnet sich verantwortlich für die Pflege der gesamten Wanderwege in Württemberg. Auf der badischen Seite macht das der Schwarzwaldverein, aber wir haben hier in Baden durch den Schwarzwaldverein und bei uns in Württemberg durch den Schwäbischen Albverein ein hervorragend gepflegtes und darüber hinaus auch markiertes Wanderwegenetz. Wir haben in der Ortsgruppe Ulm die Verantwortung für 70 Kilometer Wegestrecke, die auf der einen Seite instand gehalten werden müssen und auf der anderen Seite auch beschildert werden, markiert werden. Der Fokus der Arbeit liegt natürlich in erster Linie auf der Markierung, auf der Beschilderung der Wanderwege, teilweise aber auch in der Pflege, das heißt Gewächse, die in den Wanderwegen hineinwachsen, die ihn vielleicht auch zumachen, die werden dann auch von unseren Wegewarten durchaus auch mal zurückgeschnitten. Teilweise sind aber auch die Verantwortungen beim Forst und auch bei den Kommunen für die Wanderwege, vor allem wenn größere Eingriffe erforderlich sind. Zu den 70 Kilometer Wanderwegen unseres Ortsgruppengebiet gehören drei Rundwanderwege und ein Einstiegsweg zum Hauptwanderweg 1 des Schwäbischen Albvereins. Zweimal im Jahr werden die Wanderwege von unseren Wegewarten und Wegepaten kontrolliert und hierbei werden dann, wenn notwendig, neue Wegemarkierungen angebracht und auch die Wegemarken an den Bäumen, wenn erforderlich, freigeschnitten, dass die Wanderer auch immer einen guten Blick haben, wie der Weg sie dann weiterführt. Wir haben einen hauptamtlichen Wegewart und zwei Wegepaten, zwei Damen, die ihn bei seiner Aufgabe unterstützen. Und Wanderer und auch wir als Mitglieder haben natürlich die Möglichkeit, wenn uns auffällt, dass ein Wegeschild nicht mehr richtig steht oder umgefallen ist, wenn Wegemarken nicht mehr sichtbar sind, den Wegewart zu informieren. Und er macht sich dann außerhalb seiner zweimal im Jahr erforderlichen Kontrollgänge ganz spezifisch an den dortigen Ort, um hier wieder Ordnung zu schaffen. Das Wegenetz unterscheidet sich in ein Grundwegenetz und örtliche Rundwege. Zum Grundwegenetz gehören 10 markierte Haupt- und Weitwanderwege und auch Themenwege. Das Wegenetz in Württemberg erstreckt sich eigentlich über das ganze Land, beispielsweise vom Bodensee über die Schwäbische Alb bis ins Taubertal, vom Schwarzwald über die Käuberberge des Strombergs, weiter dann von Schwäbisch Hall, Fränkischem Wald bis auf die Schwäbische Alb. Also interessante Angebote auch für die, die längere Strecken zurücklegen wollen oder die mehrtägige Wanderung gerne unternehmen und einzelne Etappen dann dieser großen Fernwanderwege absolvieren mit immer wieder schönen Übernachtungen und Einkehren. Ich mache ein paar Beispiele. Wir haben den Schwäbischen Alb Nordrandweg, den HW1, dann den Südrandweg, den HW2. Es gibt einen Rhein-Main-Neckar-Weg. Es gibt einen Main-Donau-Bodensee-Weg. Wir haben einen Schwarzwald-Schwäbische Alb Allgäuweg und einen Limes-Wanderweg und zu den Weitwanderwegen gehören auch die sogenannten Themenwege, die sich auf eine besondere Region fokussieren oder auch die ein spezielles Thema zum Grund haben, wie beispielsweise entlang des Neckars, der Neckarweg oder entlang der Rems, der Remstalweg, ein Burgenweg, der von Burg zu Burg führt. Hier in der Region war in den letzten Jahren sehr bekannt geworden der der Albschäferweg in Heidenheim-Ahlen oder für mich als Weintrinker doch auch sehr reizvoll der württembergische Weinwanderweg. Diese Wege sind mit gelben Wegzeigern gekennzeichnet, die an allen großen Kreuzungen stehen und fest verankert sind mit dem im Boden. Und an der Spitze dieses Wegzeigers ist dann das Markierungszeichen angebracht. Das heißt, der Wanderer sieht genau, wenn er sein Ziel dann vor Augen hat, welchem Markierungszeichen er folgen muss. Und die Markierungszeichen sind immer so angelegt, dass sie, wenn Unsicherheiten bestehen, ob man jetzt eine kleine Abweichung hat, orientiert man sich im Grunde genommen am Wegezeichen und wird so eigentlich ohne Aufwand und ohne Zweifel immer auf dem richtigen Weg geleitet. Der Anspruch ist, die Markierung so exzellent so geschlossen zu machen, dass Wanderer, die sich in der Orientierung etwas schwer tun, in der Lage sind, auch ohne Landkarte oder ohne digitale Unterstützung vom Start ihrer Wanderung bis zum angestrebten Ziel ihrer Wanderung sicher durch die Strecke kommen, ohne dass sie dabei vom Weg abkommen könnten, weil wir, wie gesagt, im Grunde genommen lückenlos die Wege so bezeichnen, dass es keine Probleme geben kann. Wanderwege sind etwas kleiner, auch sehr geschätzt, denn sie führen zum Ausgangspunkt zurück. Das ist dann, denke ich, immer interessant, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und dann eine Strecke vom Start dann bis zum Ende, also zum Ziel und Start sind gleich. Die werden durch ein Markierungszeichen mit einem gelben Ring gezeichnet und sind kilometermäßig natürlich kleiner. Die Wege Kreuzzeichen sind in grüner Farbe, sie sind etwas kleiner als die Wegekreuzzeichen der Fernwanderwege. Die sind in gelber Farbe gestaltet. Also von daher ergibt sich auch eine Orientierung. Bin ich auf einem Fernwanderweg, auf einem Hauptweg oder bin ich auf einem Rundweg? So ist also auch bei den Rundwegen gewährleistet, dass die Wanderer den Startpunkt, der dann ja natürlich auch Ziel ist nach Abschluss der Wanderung, das Ziel ohne Probleme erreichen können.
Das heißt, euer großes Ziel ist eigentlich, dass jeder auch ohne eine Karte dabei zu haben oder ohne auf eine App zurückzugreifen, sich auf euren Wegen zurechtfindet.
Ja, das ist das Ziel und das ist auch der Anspruch, denn wir wollen natürlich nicht nur die eigenen Mitglieder sicher über ihre Wanderung führen, sondern wir bieten hier und von daher vielleicht tatsächlich doch die bedeutendste ehrenamtliche Leistung des Schwäbischen Albvereins. Wir bieten hier in allen Regionen ein Wegenetz an, was so gut aufgestellt ist und bezeichnet ist, dass auch nicht erfahrene Wanderer, Leute, die auch keine Landkarte lesen können oder sich schwer tun, die sich mit den Himmelsrichtungen auch ablesen vom Stand der Sonne schwer tun, ohne Probleme ihre Wanderung durchführen können, keinen Stress haben, sondern ganz, ganz entspannt über unsere Markierungen vom Start zum Ziel geführt werden.
Spannendes Thema auf jeden Fall, wie der Schwäbische Albverein seine Wege pflegt, entsprechend auch mit Zeichen markiert, dass sich jeder Wanderer und jede Wanderin entsprechend auch zurechtfindet und am Ziel angelangt. Der Schwäbische Albverein hat aber nicht nur, ich sage jetzt mal einfach plump gesagt, normale Wanderwege, sondern sie pflegen auch ein paar ganz besondere Strecken, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, und nachdem wir ja jetzt sehr in die Ferne der Schwäbischen Alb geglitten sind durch den Klaus, gehen wir jetzt etwas ganz, ganz Nahes an. Das sind nämlich die beiden Lehrpfade, die der Schwäbische Albverein, nicht unbedingt nur alleine, sondern auch zum Beispiel in Verbindung mit dem Botanischen Garten hier in Ulm pflegt und auch jetzt wieder erneuert. Da ist als erstes zu nennen oben der Lehrpfad am oberen Eselsberg, der ist relativ alt auch schon. Der ist schon sehr früh entstanden und in seinem heutigen Erweiterungszustand 2009 bis 2012 nochmal entsprechend vergrößert worden. Und 2024 hat man nochmal angefangen und hat wichtige Themen, weil dort oben ja an der Universitätsklinik und an der Uni sehr viel umgebaut wurde, die ganze Führung nochmal zu überarbeiten. Er besteht im Wesentlichen aus zwei Abschnitten, der von der Uni Süd und dem von der Uni West. Und dann gibt's noch mal einen Teil, der dann oberhalb von Mehringen endet. Entlang dieses Weges, und jetzt kommt eigentlich die Dienstleistung, nicht nur der Wegevorstellungen und so weiter, die der Klaus hatte, der Wegezeichen, sondern hier gibt es jetzt entsprechend Schautafeln, die auf diesem sehr aussichtsreichen Weg, der sehr einfach zu gehen ist, sich mit verschiedenen Themen befassen, wie zum Beispiel die Ufer der Urdonau, der Universitätswald oder Dolinen als besondere Erscheinungsform. Das heißt also, hier ist jetzt nicht unbedingt die Wanderung der Grund des Begehens, sondern hier kommt eigentlich jetzt auch das Wissen dazu, was wir hier noch mit vermitteln können über das, was zu sehen ist, was man dort mitbekommen kann und so weiter. Und wichtig ist natürlich dieser Weg ist sehr einfach zu erreichen. Er geht mit der Straßenbahnlinie 1 oder mit dem Bus und ist natürlich geeignet als ein wunderschöner Nachmittagsspaziergang mit interessantem Ansehen. Sagen wir mal so, es ist auch was Interessantes für größere Kinder, die schon lesen können. Da können sich jetzt auch entsprechend die Eltern mit ihren Kindern hier mal informieren. Aber das ist nur der eine Weg, und in einem zweiten, den wir auch noch haben und auch noch pflegen, kann man sagen, da geht das Ganze noch ein ganzes Stück weiter. Das ist nämlich der Waldlehrpfad auf der Böfinger Halde. Das heißt, dieser Waldlehrpfad durchquert einen ganz großen Teil der Böfinger Halde oberhalb der Donau und oberhalb halt auch der Staustufe. Und wenn man den dort entlangläuft, wenn man von unten dran die Uferstraße vorbeifährt, stellt man sich das gar nicht vor. Erstens mal ist es auch ein bisschen anstrengend. Das kann sagen, wir hatten einige Höhenmeter hier zu überwinden. Und auf der anderen Seite ist es so, dass mit sehr vielen Schautafeln über den Wald, über die Bäume, teilweise auch allein durch die Erklärung über einzelne Baumarten, Straucharten und so weiter, sehr viel vermittelt wird an Umwelt, wie sie heute ist. Inzwischen ist es auch so, dass dort entsprechend wieder aufgeforstet wurde. Es war ja da einiges auch kaputt gegangen. Aber entlang dieses Weges gibt's halt viele Tafeln, wo Wald- und Umweltthemen, Baum-, Straucharten und so weiter beschrieben werden. Und man sollte sich Zeit nehmen. Es gibt also sehr viel zu sehen. Und natürlich ist es so, an einem schönen Tag, kann man sagen, hat man wunderschöne Ausblicke auf Ulm, Neu-Ulm und so weiter, unten auf die Donau. Ja, und dann kann man natürlich, wenn man jetzt sagt, naja, Wandern mag ja nicht alles sein, das bietet jetzt nicht der Schwäbische Albverein an. Es gibt dort einen sehr interessanten Trimdichtfahrrad. Es werden auch sehr viele Fahrradfahrer dort gesehen, und sogar für die Mountainbiker ist dort auch noch ein Trail vorhanden. Das ist aber jetzt nicht ein Thema vom Schwäbischen Albverein. Aber zusammen ist das Ganze eine tolle Nachmittags- oder sagen wir aber vielleicht sogar einen ganzen Tag, ganz nah von uns, bestens zu erreichen. Linie 2, die Böfinger Steige rauf, oben oder vom Parkplatz unten am Donaustauwehr kann man, also am Böfinger Stauwehr kann man hochlaufen, oder natürlich auch von Böfingen, da oben gibt's einen wunderschönen Weg, der ganz im Süden von Böfingen dort oben entlang geht. Man hat wunderschöne Ausblicke. Und man muss auch sagen, für Leute, die nicht so gut laufen können, viele, viele schöne Bänke.
Das heißt, wer beim nächsten schönen Wochenende noch ein Ausflugsziel sucht, das vielleicht nicht allzu weit weg ist, der kann sich auch durchaus in zum Beispiel...
Und durchaus interessant unter sportlichem Aspekt. Ich habe während den Corona-Jahren, wo ja auch die Fitnessstudios geschlossen waren, war ich viel auf der Böfinger Halde mit meinen Nordic Walking-Stöcken und habe da dann ja meinen sportlichen Ausgleich gesucht an der frischen Luft.
Also auf jeden Fall vielseitig einsetzbar. Natur- und Umweltschutz, also ein großes Thema beim Schwäbischen Albverein. Aber Das ist natürlich bei weitem nicht alles, worum Sie sich kümmern. Es gibt auch kulturelle Themen. Zum Beispiel sind Sie auch sehr eng verbunden mit einer Folklore-Tanzgruppe. Und darüber wollen wir natürlich auch noch sprechen, hier bei uns in der Plattform mit Jürgen und Klaus von der Ortsgruppe Ulm-Neu-Ulm. Free FM, yeah. 2,6 Radio Free FM mit der Plattform und Jürgen und Klaus vom Schwäbischen Albverein, genau genommen die Ortsgruppe Ulm-Neu-Ulm. Wir haben eben mit Klaus drüber gesprochen, was alles so im Bereich Natur- und Umweltschutz anfällt. Diesen Bereich verantwortet er als Vorstand in der Ortsgruppe und neben der Pflege eines Biotops kümmern Sie sich natürlich auch um die Wegepflege, dass man auch sich, selbst wenn man keine Karte, keinen Kompass, keine App, kein nichts dabei hat, sich da gut zurechtfindet und schön wandern kann. Auch der Jürgen hat uns noch vorgestellt, zum Beispiel bei der Böfinger Halde oder auch oben bei der Universität gibt es viele. Ja, Wandern ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber zumindest Erlebnispfade, auf denen man sich an einem schönen Wochenendtrip, wenn er auch vielleicht eher etwas kurz ist, bewegen kann. Und man kann ja danach wieder nach Ulm zurückkehren und noch schön einkehren gemeinsam. Das leitet mich auch dazu über, die Gemeinschaft, die Kultur etwas zu pflegen, denn Natur- und Umweltschutz ist natürlich, nicht alles beim Schwäbischen Albverein, sondern sie kümmern sich auch um kulturelle Themen. Da kann mit Sicherheit der Klaus uns auch noch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was sich hinter den kulturellen Aktivitäten so alles verbirgt.
Ja, gerne. Ganz interessant, wir hatten vor kurzem eine Mitgliederbefragung durchgeführt, 330 versandte Fragebögen, 61 kamen zurück, das sind 18,5%. Und 93% haben sich natürlich dafür ausgesprochen, Fokus ihres Interesses des Wandern. Aber immerhin, und das hat mich überrascht, 62% sind auch sehr an kulturellen Themen interessiert. Ich mache ein Beispiel. Wenn wir unterwegs sind, haben wir auf dem Weg mal eine Burg, ein Schloss, eine Kirche, eine Kapelle, vielleicht einen schönen Ortsbrunnen. Und für mich ist es dann selbstverständlich und für die anderen Wanderführerinnen und Wanderführer auch, dazu dann einige kurze kunsthistorische Ausführungen zu machen. Ein Beispiel, wir sind vor einiger Zeit von Altenstadt nach Kelmünz gewandert, auf dem Marienweg. Und in der St. Martin-Kirche in Kelmünz gibt es ein sehr schönes Fresko, das sich auf die Zeit des Ersten Weltkriegs, also Juli 14, dann aber mehr auf Ende des Ersten Weltkriegs, November 18, bezieht. Das Fresko zeigt in Form eines Gemäldes die Ständegesellschaft des Königreichs Bayerns in schwerer Kriegszeit, die Bevölkerung, die Bauern, der örtliche Priester, der Lehrer und dann auch einige Soldaten. Und man sieht am Gesichtsausdruck aller auf dem Bild, auf dem Fresko abgebildeten Personen, dass sie doch sehr erschüttert sind, sehr deprimiert über die katastrophale Entwicklung des Ersten Weltkriegs. Ich denke, das ist sehr interessant, ein solches Bild mal wahrzunehmen, wie ein Künstler dann auch die damalige Situation, die Stimmung in der Bevölkerung ausdrückt. Oder die Pfarrkirche in Oberdieschingen, ein klassizistischer Zentralbau, der sich am Pantheon in Rom orientiert hat. Auch da gibt's dann einige Ausführungen, um die Verbindung herzustellen, oder auch die Oberdischinger Herrengasse, die im französischen Mansardstil gebaut ist. Also wir haben dann schon auch das Ziel und den Ehrgeiz, unsere Mitwanderinnen und Mitwanderer auf so kulturelle Besonderheiten aufmerksam zu machen, ihr Auge dafür zu öffnen, sie zu sensibilisieren, aber sie auch nicht mit so viel Information zu überfordern. Darüber hinaus gibt es natürlich auch spezifisch kulturelle Veranstaltungen wie der Besuch von Ausstellungen. Wir waren im Januar in der Hochschule für Gestaltung in Ulm zu der Ausstellung Pasta und Design, waren ausgebucht, 25 Personen, mehr konnten zur Führung gar nicht mit. Und kurz danach dann im Februar im Museum Brot und Kunst zu der Ausstellung Verrückt nach Fleisch, die auch sehr gut besucht war. Es gibt Lichtbildervorträge, wie der letzte war, ein Vortrag zum Biosphärengebiet der Schwäbischen Alb. Und wir werden das Kulturprogramm auch wieder mehr verstärken, vor allem in den Monaten, wo das Wandern aus Jahreszeitgründen nicht ganz so einfach ist, sprich die Wintermonate, wo wir dann mehr den Fokus auf kulturelle Themen legen als auf das Wandern.
Und im kulturellen Bereich seid ihr eng verknüpft mit einer Folklore-Tanzgruppe, habe ich gehört, beziehungsweise habt ihr mir im Voraus vor der Sendung auch noch gesagt. Die Folklore-Tanzgruppe Seitenspringer, was hat die denn mit euch genau zu tun? In welcher Verbindung steht ihr denn zueinander?
Ja, ganz konkret kann man sagen, die Folklore-Tanzgruppe Seitenspringer ist hier in Ulm eine Folklore-Tanzgruppe, die jetzt sich gebildet hat oder die erschaffen wurde vor über 50 Jahren von zwei Mitgliedern aus dem Albverein. Die haben damals sehr viele Reisen durchgeführt, insbesondere in den Bereich des Balkan, auch noch Russland, Israel und so weiter, und waren begeisterte Tänzer und haben dort auch dann mit einer großen Begeisterung die dortigen Folklore-Tänze kennengelernt. Und die kamen dann auf die Idee und haben das immer weitergetragen, eine Tanzgruppe aufzubauen, die Seitenspringer, und die Ideen und dieses Authentische, was sie mitbekommen haben aus ihren Reisen, dann an interessierte Tänzer weiterzugeben. Und heute ist die Tanzgruppe etwa 40 Tänzerinnen und Tänzer groß. Sie tanzt im Robert-Meyer-Haus der Heilig-Geist-Gemeinde in Ulm jeden Montag in zwei Gruppen, und man kommt locker, also es ist nicht so, dass wir jetzt wie bei einer normalen Tanzschule jetzt dann und dann anfangen und dann aufhören. Es gleitet so etwas vor sich hin, die Leute kommen, sie gehen auch wieder. Es können jede Art von Tänzer dort teilnehmen, das heißt also Paare oder auch Singles, was ja sehr schön ist. Wir haben sehr viele Rundtänze, wir haben sehr viel, aber auch Paartänze, wobei dann Frauen oder ja meistens Frauen, die den Part des Mannes mit übernehmen. So viel begeisterte Tänzer, wie ich es bin, gibt's eigentlich nicht. Und der Klang ist da relativ klein. Und innerhalb dieser Gruppe ist es heute so, die haben die Möglichkeit, 10.000 Tänze zu tanzen. Davon werden 2.500 immer noch im Repertoire gepflegt. Und man versucht von einem neuen Leitern der Gruppe, weil die Gruppe hat, nachdem die gegründet wurde, hat das Ehepaar nach 22 Jahren aus Altersgründen gesagt, jetzt ist Schluss, und haben es an junge Leute übergeben und nicht an einen oder zwei, sondern ein ganzes Team von etwa 8 bis 10 Frauen und Männern, und die leiten das auch heute noch. Und die gehen auch dann, sie zeigen die Tänze, sie gehen aber auch auf Seminare, wo wieder neue Ideen reinkommen. Und zweimal die im Jahr werden sogar Workshops vom Seitenspringer durchgeführt, wo natürlich jeder eigentlich teilnehmen kann und wo dann auch gerade Tanzlehrer aus Rumänien, aus Bulgarien oder sonstigen Ländern dort ankommen und dann diese Tänze zeigen, was an die Tänzer dann wieder weitergegeben wird.
Die Tanzgruppe ist natürlich inzwischen auch, glaube ich, mehr als 75 Mal aufgetreten, ja, bei verschiedensten Events, zum Beispiel Landesgartenschau, Donaufest natürlich, aber auch viele weitere. Und sie sind auch im Guinness-Buch der Rekorde zu finden.
Ja, das war ein ganz großes Thema gewesen. Sie halten den Rekord heute noch. Es geht um den Rekord eines der meisten Bänder tanzenden um 7 Bäume. Das hat man hier auf dem Ulmer Münster damals durchgeführt. Ist schon etliche Jahre her, aber wir haben das heute noch. Und man kann zum Beispiel auch sagen, wir sind nicht nur im Guinness-Buch der Rekorde, auch ein Rekord war zum Beispiel, wir haben ja alle 2 Jahre unsere Donaufeste und als einzige Folklore-Tanzgruppe, man kann ja sagen, da ist ja die ganze Donau dann drin, ist letztes Jahr zum Beispiel unsere Tanzgruppe aufgetreten. Also das war schon ein ganz entsprechendes Thema. Und man kann natürlich auch sagen, jetzt könnte man sagen, na ja, das ist so ein Verein, die sich da ums Folklore-Tanzen kommen. Wäre ja schön, wenn man das auch ein bisschen weitergeben würde. Wie gesagt, einmal ist das bei diesen Workshops schon möglich. Und zum anderen, das hatten wir letztes Jahr noch ein weiteres Jubiläum bei uns. Das ist nämlich das offene Tanzen im Haus der Begegnung. Das war 40-jähriges Jubiläum. Im offenen Tanzen lädt die Tanzgruppe der Seitenspringer, insbesondere natürlich die dortigen Tanzlehrer in Anführungszeichen, ein zum Tanzen für jeden. Es kann dort jeder kommen, es kann dort jeder teilnehmen, es kostet nichts. Wir bitten um eine Spende, weil wir müssen natürlich das Haus der Begegnung zahlen. Das ist ein anderes Thema, aber wir leisten uns das, um einfach das weiterzugeben. Und es ist auch nicht so, dass dadurch nicht der ein oder andere Tänzer dann wieder zur Gruppe kommt. Zumal in den offenen Tanzen sehr häufig die Seitenklinger, also eine Folkloreband aus Ulm, die häufig begleitet, was natürlich noch was anderes ist als alles aus der Konserve.
Also ein Doppeljubiläum letztes Jahr gefeiert und es wird mit Sicherheit, so wie es klingt, auch nicht das letzte Jubiläum gewesen sein. Die Reise geht auf jeden Fall weiter. Womöglich, ja, irgendwann sogar nochmal ein zusätzlicher Rekord. Man soll es zumindest mal nicht ausschließen. Auch für den Schwäbischen Albverein geht die Reise natürlich weiter, beziehungsweise die Wanderung, könnte man fast schon sagen, da ist noch nicht zu Ende. Weitere viele spannende Jahre kommen mit Sicherheit auch auf euch zwei noch zu. Zum Beispiel seid ihr ja auch momentan dabei, schon das umfangreiche Jahresprogramm für 2026 zu erarbeiten. Da wollen wir jetzt heute noch gar nichts davon verraten. Es ist ja wahrscheinlich sowieso noch gar nicht fertig. Aber ihr werdet uns das hier auf Sendung auch noch vorstellen. Nicht heute, sondern ihr werdet wahrscheinlich im November nochmal wiederkommen. Habe ich schon gehört.
Wir kommen gerne.
Und dann werden wir natürlich gerne uns darüber unterhalten, was nächstes Jahr uns erwartet.
Ich möchte noch einen Hinweis geben. Ein anspruchsvolles und interessantes Programmangebot erfordert natürlich ehrenamtliches Engagement. Und ich möchte die Gelegenheit jetzt hier nutzen, auch zu werben. Gucken Sie, liebe Hörer, beim Schwäbischen Albverein mal vorbei, unabhängig in welcher Altersstufe Sie sind. Vielleicht interessiert Sie das eine oder andere Gebiet, in dem Sie sich gerne auch mal selbst engagieren. Ehrenamt macht Spaß, man ist mit interessanten anderen Leuten zusammen, man bekommt sehr viel Dankbarkeit für die im Ehrenamt erbrachten Leistungen zurück und es lohnt sich parallel zu einer Berufstätigkeit und insbesondere natürlich nach Ende des Berufslebens als junger Rentner.
Das heißt, egal welchem Alter kann man sich euch anschließen, kann sich dort einbringen, wenn man einen gewissen Draht zum Wandern, zur Natur und vielleicht auch zu dem ein oder anderen Kulturellen hat. Sind wir gespannt, welche Gesichter sich da bei euch dann so künftig zeigen. Ihr seid ja auch eng verbandelt, sage ich mal, in der Region. Euer Programm wird ja zum Beispiel auch in diversen Stadtmagazinen hier veröffentlicht.
Spatz, ja. Ja, wir haben mit dem Spatz eine Kooperation und wir stellen im Spatz jeden Monat eine Wanderung und ein Event, also einen Ausflug oder zu einer Kultur oder zu einem See oder sonst was in der Richtung vor. Und das wird, soweit ich weiß, auch inzwischen recht gut angenommen.
Das heißt, viel informatives Material, wenn man sich mit Wanderungen beschäftigen will oder neuen Input haben möchte, den habe ich heute auf jeden Fall bekommen. Die Stunde, die haben wir jetzt voll bekommen gemeinsam. Deswegen, Jürgen, Klaus, vielen Dank an euch für eure ausführlichen Informationen und wie sagt man, wenn man bei einer Wanderung unterwegs ist, Hals- und Beinbruch oder
Kann man sagen.
Kann man sagen, ja. Möglichst nicht.
Vielen Dank, Maximilian, dass wir die Gelegenheit hatten, uns mit den weiteren Themen, die uns beschäftigen und die wir anbieten,